Wenn ich gewusst hätte, welch großer König in meiner Seele wohnt, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen. Mit Sicherheit wäre ich doch wenigstens manchmal bei ihm geblieben. Worte, die uns Teresa von Avila aus ihrem Erkennen heraus geschenkt hat. Ihr werdet vielleicht über mich lachen und sagen, dass das doch klar ist. Und ihr tut es zu Recht, denn mir war das eine Zeit lang dunkel. Ich erkannte wohl, dass ich eine Seele hatte. Aber was diese Seele wert war und wer in ihrem Inneren weilte, das erkannte ich nicht. Denn wenn ich wie jetzt in Wahrheit erkannt hätte, dass in diesem winzigen Palast meiner Seele ein so großer König Platz hat, dann hätte ich ihn meines Erachtens nicht so oft allein gelassen. Zumindest manchmal wäre ich bei ihm geblieben und hätte mir mehr Mühe gegeben, dass er nicht so schmutzig ist. Aber welch große Bewunderung wert ist es doch, er, der mit seiner Größe 1000 Welten füllen würde, schließt sich in etwas so Kleines ein. So wollte er auch im Schoß seiner heiligsten Mutter Platz haben. Wenn ich gewusst hätte, welch großer König in meiner Seele wohnt, ich hätte ihn nicht so oft allein gelassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, als ich diesen Satz gelesen habe in den Schriften von Teresa von Avila, da hat es mich doch sehr getroffen. Wie oft, gar zu oft, leben wir Stunden, ja manchmal Tage, in einer Unaufmerksamkeit für den, der in unserer Seele wohnt. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir eine Aufmerksamkeit entwickeln. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in diesen Palast einkehren, uns zurückziehen in dieses Innere, in dieses Innerste unseres Wesens, in unsere Seele, um dem zu begegnen, der uns beschenken möchte mit seiner Gegenwart. Wie oft lassen wir ihn allein? Wie oft kümmern wir uns gar nicht um ihn, weil wir so viel zu tun haben, weil wir uns zu sehr mit dem Äußeren beschäftigen? Wir sehen das, was vor den Augen ist, und wir werden abgelenkt. Es ist verständlich, wir müssen unsere Arbeit tun. Wir müssen diesen Termin und jenen Termin wahrnehmen. Wir werden gefordert von den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Wir werden ganz schnell auf andere Gedanken gebracht, von Sorgen zum Beispiel, von Ärger, von allem, was uns so quer kommt. Wir beschäftigen uns gar zu gern mit dem, was uns dann unangenehm ist und was wir absolut nicht mögen. Warum? Warum verwenden wir so viel Zeit auf das, was gar nicht so schön ist? Zum Beispiel, warum ärgern wir uns oft stundenlang über etwas, was uns verletzt hat, was uns gekränkt hat? Wir kümmern uns darum, was nur uns betrifft, und vergessen, welch großer König in unserer Seele wohnt. Teresa hat uns ihre Erkenntnis geschenkt, und ich möchte es noch einmal wiederholen. Denn wenn ich wie jetzt in Wahrheit erkannt hätte, dass in diesem winzigen Palast meiner Seele ein so großer König Platz hat, dann hätte ich ihn meines Erachtens nicht so oft allein gelassen. Zumindest manchmal wäre ich bei ihm geblieben. Herr, du bist in uns gegenwärtig und wir spüren es nicht. Du bist der König unseres Herzens. Du nimmst den Thron ein in unserer Seele und wir erkennen es nicht. Herr, es ist wahr, aus eigener Kraft, aus eigener Leistung können wir nichts erkennen, wenn du uns nicht zuvor ziehst, wenn du uns nicht zuvor die Augen öffnest für diese innere Wirklichkeit. Wenn ich darüber nachdenke, dann ist es nur ein von Reue erfülltes Herz, das sich danach sehnt, dich in meinem Inneren wahrzunehmen, bei dir in meinem Inneren zu bleiben, dich nicht allein zu lassen. Dir ist so viel daran gelegen, bei uns Menschenkindern zu bleiben. Du hast es gewollt, denn wir sind dein Abbild. Du hast uns so geschaffen, dass wir uns nach dir sehnen. Du hast diese Sehnsucht in unser Herz gelegt. Und wir nehmen sie oft gar nicht wahr. Wir lenken uns ab und gehen nach außen. Herr, gib uns nicht auf. Hör nicht auf, nach uns zu rufen, uns zu dir hinzuziehen. Hilf uns ganz einfach, die Augen zu schließen, uns zu besinnen darauf, welch großer König in unserer Seele wohnt. Du möchtest, dass wir da zur Ruhe kommen. Du möchtest uns beschenken mit deiner Gegenwart. Denn wenn du unser Herz beruhigst, wer kann uns dann anklagen? Wer kann uns noch etwas antun, wenn du uns mit deiner Gegenwart beschenkst, wenn wir geborgen sind unter deinen Augen? Denn du schaust uns an. Deshalb bist du bei uns geblieben, um Acht auf uns zu haben, um uns etwas zu schenken, das uns das Leben leichter macht. Heute ist es so, nicht irgendwann morgen oder die nächste Woche. Herr, jetzt der Augenblick ist es, der uns diese Gegenwart schenkt. Ich bitte dich um diese Gnade, dass du uns das Erkennen schenkst, das Erkennen deiner Gegenwart in unserer Seele. Und schenke uns gleichzeitig deine Gnade, dass wir dir nicht davonlaufen, dass wir nicht draußen suchen, was uns nicht glücklich macht, Ich möchte dir dafür danken, dass du dich danach sehnst, uns mit deiner Liebe in unserem Herzen zu berühren, dass du dich danach sehnst, dass wir dich wahrnehmen. Heute, Herr, erkenne ich, dass du in meiner Seele den ersten Platz einnehmen möchtest. Hilf mir, dass ich dich niemals mehr allein lasse.
Die Gedanken von Teresa von Avila Anfang des 16. Jahrhunderts, sie waren neu für ihre Zeit. Das innere Beten, das Suchen nach Gott in der eigenen Mitte, das zweckfreie Gebet, es ist das, wofür sich Teresa eingesetzt hat, bei ihren Mitschwestern und bei ihren Klostergründungen. Und doch so neu sind diese Gedanken gar nicht gewesen. Denn schon bei Paulus finden wir diese Gedanken der Einwohnung Gottes in uns mit etwas anderen Worten, aber es geht in dieselbe Richtung. Wenn wir die beiden Korintherbriefe aufschlagen, so finden wir im ersten Korintherbrief im dritten Kapitel folgende Worte des heiligen Paulus. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Und im sechsten Kapitel des zweiten Korintherbriefes lesen wir: Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, denn Gott hat gesprochen: Ich will unter ihnen wohnen und mit ihnen gehen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Sie und ich, wir alle sind Gottes Tempel. Wir sind Tempel des lebendigen Gottes, denn Gott selbst hat es uns versprochen und hat gesagt, ich will unter ihnen wohnen. Und wenn Gottes Tempel heilig ist, so sind wir alle heilig. Und wenn wir uns eine Kirche vorstellen, vielleicht eine alte, ehrwürdige Kathedrale, mit einer hohen, hohen Decke, mit langgezogenen Fenstern, dann kann man sich gut vorstellen, wie groß Gott sein muss. Aber letztendlich kann man es sich doch nicht vorstellen, denn Gott ist doch viel größer als die größte Kathedrale auf der Welt. Und doch jede Kirche ist Gottes Wohnung, Gottes Haus. Und ich kann mir keine Kirche vorstellen ohne ein ewiges Licht. Eine Kirche, in der Tag und Nacht ein kleines Licht brennt, damit man auch sieht, hier ist Gott gegenwärtig. Hier ist Gott im Tabernakel, in der Eucharistie, mitten unter uns. Und wenn wir Tempel Gottes sind, so frage ich mich, wo brennt unser ewiges Licht? Ist es dunkel in uns? Ist es dunkel in unserer Seele, dort, wo doch Gott wohnen möchte? Oder haben wir ein Licht entzündet, das ihm zeigt, dass er willkommen ist und dass er da sein darf. Das ewige Licht als Licht der Liebe. Es brennt aus Liebe in uns, weil wir in Gott den Geliebten sehen, ihn, der uns zuerst geliebt hat. Und wie ist es bei Liebenden anders, als dass sie immer zusammen sein möchten? Und wenn Gott uns so sehr liebt, so sehr, dass er uns geschaffen und uns das Leben geschenkt hat, wie sehr möchte er dann immer bei uns sein? Und wie sehr wünscht er sich, dass wir immer bei ihm sind? Und so hat er sich jede einzelne Seele als Wohnung erwählt, um ganz nah bei jedem Einzelnen sein zu können. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und Gottes Tempel ist heilig und der seid ihr. Wir können es uns gar nicht oft genug sagen lassen. Wir sind ein Tempel Gottes. Wir müssen nicht Gott außerhalb suchen. Wir können ihn auch außerhalb suchen und finden. Aber warum suchen wir nicht zuerst in unserem Innersten, dort, wo er Wohnung genommen hat, dort, wo er uns ganz nah sein kann und ganz nah sein will? Wenn das ewige Licht das Licht der Liebe ist, so werde ich an die klugen Jungfrau erinnert, die, als sie dem Bräutigam entgegenziehen wollten, genügend Öl mitgenommen haben, damit ihre Lampen auch brennen, wenn der Bräutigam kommt. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir genügend Öl haben, damit dieses Licht der Liebe beständig brennen kann. Was tun wir dafür, um dieses Öl zu erwerben? Bemühen wir uns darum? Sorgen wir vor, dass dieses Licht immer brennt? Oder sind wir oft lieblos? Und wenn wir lieblos sind, dann sind wir gottlos, denn Gott ist die Liebe. Und je mehr wir lieben, desto mehr Öl können wir ansammeln für unser Licht, damit es brennt. Je mehr wir lieben, umso näher kommen wir Gott, umso heller wird es in uns, umso wohler fühlt sich Gott in uns, in unserer Wohnung. Und solange wir in der Liebe leben, leben wir im Licht. Und wenn wir lieblos sind, leben wir im Finstern. Wie könnte sich Gott in uns wohlfühlen, wenn es dort nur finster ist in unserer Seele? Er hat uns doch hell und Licht geschaffen. Gott möchte im Tempel unserer Seele wohnen. Und er möchte, dass wir ihn immer wieder in uns hineinlassen, aber auch, dass wir ihn dort suchen, ihn dort aufsuchen, ihn dort besuchen, ihn nicht alleine lassen in uns. Gott sucht die Begegnung. Liebende, sie leben von der Begegnung miteinander. Und wollen wir den Geliebten wirklich so oft alleine lassen, ihn, der sich so nach uns sehnt? Wollen wir nicht hingehen und ihm sagen, wie sehr wir ihn lieben und wie sehr auch wir uns nach ihm sehnen? Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, denn Gott hat gesprochen, ich will unter ihnen wohnen und mit ihnen gehen. Ja, er geht mit jedem Einzelnen von uns mit, jeden Schritt, den wir tun. Er ist beständig bei uns und verlässt uns nie. Machen wir uns immer wieder bewusst, dass er da ist. Vertrauen wir darauf, dass er uns hält, dass er uns führt und dass er so in uns wohnt, dass unser ganzes Leben von ihm geprägt ist, wenn wir ihn nur wirken lassen. Und so wünsche ich uns immer wieder den rechten Blick nach innen, dorthin, wo das ewige Licht brennt in unserer Seele, damit wir immer wieder zu ihm finden, der beständig darauf wartet, dass wir auf ihn zugehen und ihn aufsuchen. Machen wir uns immer wieder neu bewusst, dass wir Tempel des lebendigen Gottes sein dürfen und damit Tempel der Liebe.
Heilige Clara, unsere Ordensgründerin, auch sie war erfüllt von der Erkenntnis, dass die Seele des Menschen größer ist als der Himmel. Sie schreibt: Denn siehe, schon ist es klar, dass die Seele des gläubigen Menschen, der aufgrund der Gnade Gottes die höchste Würde unter allem Geschaffenen zukommt, größer als der Himmel ist. Denn die Himmel mitsamt den übrigen Geschöpfen vermögen ihren Schöpfer nicht zu fassen. Die gläubige Seele allein ist seine Bleibe und sein Thron. Und dies allein durch die Liebe. Denn, so spricht die Wahrheit selbst, wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Der Vater, wo er ist, da ist der Sohn. Und wo der Sohn ist, da ist der Geist. Und wir glauben an die dreieinige Liebe. Das heißt, unsere Seele wird bewohnt von der dreieinigen Liebe. Wir sind Menschen und wir können nur in menschlichen Bildern denken. Wir können nur versuchen, ein wenig davon zu erahnen, was so ganz und gar unser Verstehen übersteigt. Und doch dürfen wir uns vorstellen, wir dürfen uns berühren lassen von einer Wirklichkeit, die ganz weit und ganz hoch alles Denken übersteigt. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und wir werden Wohnung bei ihm nehmen. Wenn der heilige Paulus sagt, in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, dann heißt das, wir haben auch in ihm Wohnung. Es scheint, dass es ein gegenseitiges Innewohnen ist. Ich in ihm und er in mir. Es scheint eine Innigkeit zu sein, ein Einswerden, das in diesem Glauben aufleuchtet. Wir können es nicht fassen. Wir können es nur ahnen. Und wir dürfen es glauben. Und dieser Glaube soll uns froh machen. Wir sollen unsere Freude daran haben, in ihm zu wohnen, so wie es seine Freude ist, unter den Menschenkindern zu wohnen. Wenn wir daran glauben, dass der Mensch von Gott ausgeht, dass der Mensch, die menschliche Seele, im Jubel der Dreifaltigkeit in einer überströmenden Liebe geschaffen wurde, so kann es nicht anders sein, als dass wir dazugehören. Wir gehören niemandem. Wir gehören auch keinem Menschen. Wir gehören in Wirklichkeit Gott. Er allein hat ein Anrecht auf uns, weil er uns aus Liebe geschaffen hat. Weil er uns nach seinem Abbild geschaffen hat. Er hat das erste Recht auf uns. Ich erinnere mich, in der Zeit, als ich noch keine ewige Profess hatte, da war es mir oft, als würde ich etwas versäumen. Und wenn ich sah, wie viele Menschen ganz andere Wege gingen und glücklich waren, wenn Freunde eine glückliche Familie gründeten, da dachte ich immer, das wirst du nie erleben, das ist für dich vorbei, du wirst etwas versäumen. Wieso kann Gott verlangen, dass du so ganz und gar auf all das verzichtest und wirklich nur für ihn lebst, so ganz allein, in der Zurückgezogenheit, in der Verborgenheit eines Klosters, kann er das wirklich verlangen? Ich werde dies und jenes niemals kennenlernen. Und ich habe eingewilligt, mit meiner ewigen Profess Ja zu sagen, Ja zu einem Leben, in dem ich so manch anderes loslassen muss. Und eines Tages erkannte ich, dass ich nicht weniger loslassen musste als mich selbst. Und von da an wurde ich immer froher. Von da an wurde ich immer dankbarer für meine Berufung. Und heute muss ich sagen, ich würde es wieder so entscheiden. Denn das, was er mir geschenkt hat, so kann nur Gott beschenken. Und es fehlt mir nichts mehr. Das, was er versprochen hat, wer mir nachfolgt, wird das Hundertfältige erhalten, schon in diesem Leben. Er hat es wahrgemacht. Und ich habe heute begriffen, dass er allein das Recht hat, einen Menschen auf diese Weise ganz für sich zu beanspruchen. Ich habe erkannt, Gott allein ist es, der den Menschen letztendlich vollkommen glücklich machen kann. Natürlich kommt es darauf an, zu welcher Lebensform Gott einen Menschen beruft. Eckhart sagt einmal, der Mensch, er muss Gott in der Kirche genauso haben wie auf der Straße. Also in jedem Stand, in jedem Lebensstand kann der Mensch Gott ganz haben. Er ist es, der den Menschen meint, geschaffen hat und ihn mit seiner Liebe so reich beschenken kann, dass ihm nichts mehr fehlt. Es ist nicht wichtig, zu welchem Lebensstand wir berufen sind. Wichtig ist, dass wir seinen Willen für unser Leben erkannt haben und den Weg gehen, den er uns gezeigt hat, den er uns führen will. Und wenn unsere Seele auf diesem Weg Gott sucht, dann lässt er sich finden. Denn er wohnt in unserem Herzen. Es genügt, dass wir nur einen Augenblick innehalten, uns nach innen kehren und seine Gegenwart in unserer Seele glauben und wahrnehmen. Ganz gleich, wo wir stehen, wir sind dazu berufen, Gott in unserem Herzen nicht allein zu lassen.
Am Ende unserer Quellgrundsendung soll noch eine Frage geklärt werden, nämlich diejenige, wann denn Gott Wohnung nimmt in dem Tempel unserer Seele. Wann kommt er, um unsere Seele in Besitz zu nehmen? Wann zieht er ein in den Palast unseres Inneren, um Wohnung zu nehmen? Wenn wir alles ausgeräumt und alles frisch geputzt und poliert haben, wenn wir alles bereitet haben und einen Thron in die Mitte gestellt haben und alles so gut vorbereitet ist, dass er kommen kann, dann würde er wohl nie kommen, denn wann wären wir damit fertig? Die Antwort auf diese Frage, sie soll uns wieder die heilige Teresa von Avila geben, die wir zu Beginn gehört haben. Denn sie behandelt genau diese Frage in einem kurzen Abschnitt ihres Schrifttums. Da sagt sie nämlich, das Ganze läuft darauf hinaus, dass wir ihm diesen Palast mit aller Entschlossenheit als sein Eigentum hingeben und ausräumen, damit er hinzufügen und wegnehmen kann, wie bei etwas, was ihm gehört. Das ist die von ihm gestellte Bedingung, und da hat seine Majestät recht. Verweigern wir es ihm nicht. Selbst hier auf Erden ist es uns lästig, Gäste im Haus zu haben, wenn wir ihnen nicht sagen können, dass sie gehen sollen. Und da er unseren Willen nicht vergewaltigen will, nimmt er nur das, was man ihm gibt. Doch gibt er sich nicht ganz hin, bis er nicht sieht, dass wir uns ihm ganz hingeben. Das ist gewiss, und deshalb sage ich es euch so oft. Noch wirkt er in der Seele so, wie wenn sie völlig unbehindert die seine wäre, und ich wüsste auch nicht, wie er da wirken soll. Er ist ein Freund jeglichen Einvernehmens. Wenn also dieser Palast mit gemeinem Gesindel und Krimskrams angefüllt wird, wo soll er dann mit seinem Hofstaat noch Platz darin finden? Er tut schon viel, kurzzeitig in so viel Unrat zu verweilen. Ja, mit deftigen Worten beschreibt uns Teresa, wie es in uns tatsächlich aussieht und wie Gott damit umgeht. Er geht Schritt für Schritt. Er zwingt uns nicht. Er nimmt so viel Platz ein, wie wir ihm geben. Und wäre es nur die kleinste Rumpelkammer, die vollgestellt ist mit ganz viel Krimskrams, er kommt und er wartet darauf, dass wir ihm immer mehr Platz einräumen. Er nimmt es uns nicht, aber er wartet darauf, dass wir es ihm geben. Und er gibt sich so weit uns, wie wir uns ihm hingeben. Er denkt nicht nach dem Prinzip oder handelt nicht nach dem Prinzip alles oder nichts, sondern das Wenige, was wir ihm geben, es reicht ihm, damit er darauf weiterbauen kann. Und er wartet darauf, er lässt uns Zeit, dass wir den Weg weiter mit ihm gehen. Und ist das nicht der Weg von Liebenden, dass man dem anderen Zeit lässt, dass man ihn erst einmal so nimmt, wie er wirklich ist, und dass man miteinander einen Weg geht und miteinander vorwärts geht, alles zu seiner Zeit. Was wir tun können, wir können ihm Raum geben in uns und wir können uns darum bemühen, ihm immer mehr Raum zu lassen, immer mehr loszulassen, damit er immer mehr Raum in uns einnehmen kann. Und das Wichtigste dabei ist, dass wir mit ihm im Gespräch bleiben. Und was ist Gebet anderes als das Sprechen, als das Reden mit einem Freund? Er ist unser bester Freund. Er wohnt in uns und er möchte, dass wir bei ihm wohnen. Und so müssen wir nun leider diese Quellgrundsendung mit diesen Gedanken beenden, mit seiner Einwohnung in uns, mit seinem Wunsch, dass wir doch in ihm wohnen und dass wir ihm immer mehr Raum in uns überlassen. Und das wünschen wir uns, wünschen wir Ihnen, dass wir Tag für Tag uns darum bemühen, ihm Raum zu geben, mit ihm zu sprechen, zu reden und auf das zu hören, was er uns sagen möchte. Dass wir immer im Gespräch mit dem Geliebten bleiben. Und so verabschieden wir uns von Ihnen aus Mainz, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen, von der ewigen Anbetung. Am Mikrofon hörten Sie wieder
Schwester Maria Theresia
und Schwester Franziska Katharina.